Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Ich habe was gelesen und zwar war das, ich kann lesen, es ist irre. Und zwar war das einfach nur so eine Nachricht, russischer Raumfahrtchef gibt der Raumstation noch 10 Jahre. Also der Roskosmos-Chef hat gesagt, das Ding kann noch bis 2030 problemlos im All bleiben. Da habe ich mich gefragt und bin sicher, dass du das weißt, haben wir eigentlich irgendeinen Plan für die Zeit danach, also wenn das Ding mal nicht mehr betrieben werden kann, weil selbst 2030 ist nur noch 10 Jahre oder hören wir dann auf mit Weltraumforschung?
Ich bin jetzt tatsächlich kein Experte für die Raumfahrt und was da alles für Missionen geplant sein könnten. Meines Wissens nach wüsste ich jetzt nichts von der neuen internationalen Raumstation. Also erst einmal, die Chinesen haben ja Pläne, ihre eigenen Raumstationen da irgendwie hinzubauen. Die haben ja auch schon ein paar Generationen an Raumstationen da aufgebaut. Die werden sicher noch größere auch hinbauen. Aber das ist so ein dezidierter Nachfolger der ISS, wäre jetzt mir zumindest nichts bekannt. Also vielleicht weiß aus der Hörerschaft jemand mehr Bescheid, dann bitte sagt uns Bescheid, aber ich weiß nichts. Und ich finde das auch schade. Also es kann durchaus sein, dass das Ding halt dann, ich weiß ja nicht, was dann die, das ist ja so halb russisch, halb amerikanisch und dann halt noch ein paar andere Europäer und so weiter, Japaner, die da mit dabei sind. Die Amerikaner haben ja auch gesagt, sie wollen das dann jetzt irgendwie halt dann nicht mehr weitermachen. Die Russen haben gesagt, ja, wir machen noch ein bisschen. Irgendwie die NASA will es dann irgendwie, hat man gehört, irgendwie vermieten quasi, also die Privatwirtschaft abgeben. Dann weiß ich, dann macht da wieder Elon Musk irgendwo, baut da Flammenwerfer, irgend so ein Scheiß, ja. Also keine Ahnung, wie das Ding weitergeht. Also wenn sich keiner darum kümmert.
Ich finde das eigentlich ganz faszinierend, dass es irgendwie nicht irgendwie so eine breite Kenntnis eines Nachfolgeprojekts gibt, um so Forschung zu ermöglichen, weil so eine Maschine, die baust du ja nicht, das ist ja nicht in 3 Jahren fertig. Das dauert ja dann auch wieder ein Jahrzehnt oder länger. Ne?
Die ISS hat ziemlich lange gebraucht, um fertig zu werden, das stimmt, ja. Also das hat wirklich, ich weiß jetzt nicht genaue exakte Bauzeit, also die war dann ziemlich bald schon quasi belebbar, als sie angefangen haben zu bauen, aber so richtig so aus, der Vollausbau, der ist noch gar nicht so lange her. Ja, also ich habe keine Ahnung, ich finde es auch schade, wenn das jetzt irgendwie wegfällt. Ich meine, wir haben schon aufgehört, quasi uns aus dem Erdorbit rauszubewegen, mit den 70ern, wo die Mondlandungen, Mondmissionen aufgehört haben. Das sind jetzt auch bald mal alle tot, die da im Mond rumgelaufen sind. Und wenn wir dann irgendwie die Raumstation auch nicht mehr haben, dann ja, weiß nicht, was wir noch machen dann. Gucken wir nur noch von unten.
Tja, oder das. Dann Mars, ne? Alle auf den Mars. Mit Elektroautos von Elon Musk auf den Mars.
Genau, ja. Und das ist ja. Ich habe halt noch eine Geschichte über Superreiche.
Ah, ja. Also da, sehr schön. Außerdem fand ich nochmal, also Betay Goize macht noch mehr Faxen, habe ich irgendwo gelesen. Aber da habe ich dann die Meldung nicht mehr gefunden, weil ich die Überschrift nicht mehr wusste. Hast du das mitgekriegt?
Mehr Faxen würde ich gar nicht sagen. Tatsächlich macht, es war ja, wir haben ja, weiß nicht mehr wann wir über Betay Goize gesprochen haben, aber wir haben vermutlich mal über Betay Goize gesprochen, dass eben dieser Stern immer dunkler wird und dass das eben von vielen, das war ja dann Anfang des Jahres oder was im Dezember, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwann um den Jahreswechsel rum, da haben dann wirklich viele auch tatsächlich Medien und da Anführungszeichen die meisten, Panik und nicht Panik, aber halt irgendwie so Hysterie-Schlagzeilen, ja, galaktisches Großereignis, Himmelsspektakel, der Stern wird explodieren und so weiter, was prinzipiell ja möglich ist, Sterne können ja explodieren, Supernova, ja, und Betay Goize ist ein Kandidat für so eine Supernova, also ein Stern am Ende seines Lebens und der demnächst, also aus astronomischer Sicht demnächst, also irgendwann in den nächsten 100.000 Jahren, tatsächlich eine Supernova werden wird. Und diese Verdunkelung, weil Betay Goize ist eben deutlich dunkler geworden, als er sonst immer dunkel wird, die hat sich jetzt, ist von einigen als Anzeichen gedeutet worden, dass eben so eine Supernova bevorsteht. Ich habe damals einen Artikel darüber geschrieben und vermutlich habe ich das auch dann gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass man jetzt mal gucken muss, weil wenn da jetzt wirklich was Außergewöhnliches passiert, dann wird der immer dunkler und dunkler und dunkler und dunkler werden. Wenn es einfach nur etwas ist, was im Rahmen der natürlichen Helligkeitsschwankungen, ja, der bekannten, wir wissen, dass Betay Goizes Helligkeit schwankt, wenn das was ist, was im Rahmen der natürlichen Helligkeitsschwankungen passiert, ja, dann wird das Ding in ein paar Wochen wieder heller werden. Und jetzt ist ein paar Wochen und überraschenderweise wird das Ding jetzt wieder heller, ja. Also das ist tatsächlich jetzt keine Supernova. Wir müssen nicht damit rechnen, dass demnächst Beta-Geuze explodiert. Und Science-Blocks Kollege Alderamin hat dann einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben. Den können wir auch in den Shownotes verlinken. Trägt den vielversprechenden Titel Beta-Geuze Rätsel gelöst. Ja, weil die Frage ja auch war, warum ist er? Der ist dunkler geworden. Wir wissen, dass er dunkler wird. Er ist selten so extrem dunkel geworden wie jetzt. Die Frage war, was ist da los? Also da gab es verschiedene Hypothesen. Also zum Beispiel die Konvektionszellen. Konvektion ist das, was man hat, keine Ahnung, wenn man einen Topf Wasser kocht. Ja, warmes Wasser unten steigt auf, an die Oberfläche im Topf, kühlt ab, sinkt nach unten. Man kriegt so eine Umwälzung. Das ist Konvektion. Und das machen Sterne auch. Innen drin ist die Wärmequelle des Sterns, im Kern die Kernfusion, da wird alles aufgeheizt. Das heiße Plasma steigt von dort nach oben, kühlt ab an der Oberfläche des Sterns und sinkt wieder nach unten. Da hat noch im Stern Konvektionszellen, Granulation nennt sich das, und je nach Art des Sterns können diese Granulen, also diese einzelnen Konvektionszellen, extrem groß sein, und man ist davon ausgegangen oder man hat vermutet, dass eben bei Beta-Geuze, weil das wirklich ein enorm großer Stern ist, dass da quasi wirklich gigantische Konvektionszellen existieren, die wirklich im Wesentlichen so groß sind, dass sie die ganze Hälfte vom Stern einnehmen, die wir sehen. Und wenn da jetzt halt so ein Ding so aufsteigt, abkühlt und dann absinkt, dann dauert es halt eine Zeit lang, weil da eben so eine gewaltige Konvektionszelle sitzt, die ein bisschen kühler ist und auch dunkler ist. Das hat man jetzt untersucht, ist eher nicht der Fall, beziehungsweise nicht die einzige mögliche Erklärung, nicht die einzig ausreichende Erklärung. Selbst wenn das so ist, würde es nicht reichen, um diese Verdunkelung komplett zu erklären. Und jetzt die Arbeit stellt dann Alderamin in seinem Artikel sehr ausführlich vor, ist, vermutet man die Ursache im Staub. Ja, also es gibt Staub in der Nähe des Sterns, ja, und der schwächt ein bisschen Licht ab, und es ist im Staub, der halt sich quasi jetzt um den Stern quasi zusätzlich zu dem anderen Effekt auch der Staub quasi um den Stern herum ist, und auch genau die Art, richtige Art von Staub, die genau das Licht so halt gestreut hat, dass es dann irgendwie noch dunkler geworden ist. Und das ist jetzt alles zusammengekommen und hat dafür gesorgt, dass hier der Stern dunkler wurde, als es bis jetzt war. Jetzt wird er wieder heller. Was da genau passiert, natürlich weiß man noch nicht. Also wie der Staub kommt aus dem Stern, den stößt der Stern aus. Und bevor du fragst, hörst du mich eigentlich noch?
Ja,
die ganze Zeit. Ich dachte, ich frage noch nach, ist das wie meine ganze Sterntheorie hier ins Licht spreche und dann irgendwie ist die Verbindung weg, oder? Genau. Nee, ich habe mir gedacht, dass du vielleicht jetzt hier mit dem Einwand kommst, warum ein Stern Staub ausstößt.
Ja, das wäre kein Einwand gewesen. Ich hätte es jetzt einfach nur als wirklich faszinierend.
Ja. Das Problem ist, also Staub ist quasi, unter Staub versteht man in der Astronomie nicht das, was
nicht das, was hier unter dem Sofa rumliegt.
Okay. Also im Prinzip auch, aber Staub ist im Prinzip, sind alles so, ja, halt Partikel, so Partikelkörnchen, Moleküle, größere, die halt irgendwie ausgestoßen werden.
Aber was und anderes als Strahlung halt, ne?
Ja, es ist auch nicht ganz richtig, aber im Wesentlichen, ja, also einiges so auf Partikel, die der Stern ausstößt, im Wesentlichen größere Partikel. Und so, das ist dann so Kohlenstoffstaub zum Beispiel, ja, also eigentlich Ruß, ja, der Stern rußt ein bisschen. So Kohlenstoffstaub ist sowas, was da rauskommt. Und diese Staubteilchen, die erzeugen tatsächlich Sterne, so wie Beta-Geuze, so rote Riesensterne, die erzeugen diesen Staub. Also der kann sich quasi in den äußeren kühlen Schichten der Atmosphäre dieser Sterne, kann sich so Staub bilden, und der wird dann vom Sternbild davongeblasen. Und anscheinend ist das bei Beta-Geuze gerade ein Prozess, der halt jetzt gerade besonders intensiv war. Und was da jetzt genau ist, wir gucken natürlich noch genauer hin, aber weil das natürlich faszinierende Prozesse sind, bei dieser Staub, der da entsteht, das ist genau das Zeug, das dann irgendwo in anderen großen Gaswolken landet, aus denen neue Sterne entstehen und neue Planeten. Also Beta-Geuze bastelt gerade das Baumaterial zusammen für die nächste Generation der Sterne und Planeten. Das ist quasi hier so der Obi im Universum, wo das Baumaterial hergestellt wird, dass dann neue Planeten bilden, und deswegen ist das durchaus interessant.
Natürlich ist es nicht, ist es natürlich nicht der Obi, sondern der Hornbach. Ja?
Du bist ja
genau, weil ich Mitarbeiter bin.
Mach mal das Lagerhaus für die österreichischen Hörer.
Wir haben noch einen Kommentar aus der letzten Sendung. Da geht es auch nicht direkt um Beta-Geuze, sondern nur indirekt. Aber Frank schreibt, er fragt sich immer, wenn Astronomen über Dinge wie Beta-Geuze sprechen, es wird immer erzählt, der Stern wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in einer Supernova explodieren. Aber vielleicht ist das schon längst geschehen und es es dauert einfach 300 Jahre, bis wir das sehen. Das würde ich einfach öfter mal erwähnen beziehungsweise erläutern. Ich fand ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist das nicht die falsche Frage? Aber wir können ja nur sehen, was wir sehen. Wir sind ja nicht da.
Das Ding ist, genau, das ist irgendwie, ich weiß immer, das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr oft auf die eine oder andere Art gestellt bekomme. Und ich weiß immer nie, wie ich darauf antworten soll. Ich einerseits.
Die Frage ist, glaube ich, gestellt aus einer Position, in der du dem Stern viel näher bist. Aber das bist du ja nicht. Darum kannst du dir ja gar nicht stellen, oder?
Nee, lass mich mal erklären, was es mir da geht. Also das ist erstmal jetzt gar nichts mit Sternen und so weiter, sondern es geht wirklich, das ist etwas, was Menschen zu Recht offensichtlich wahnsinnig fasziniert, dass da quasi Dinge, dass die Information so ewig lang braucht, bis sie bei uns ist. Ja, das ist etwas, was Menschen zu Recht fasziniert, dass da etwas passiert und dann dauert es, bis das Licht bei uns ist und wir es sehen können. Das ist ja was wir im Alltag nicht kennen. Ja, das passiert ja nicht. Also wenn bei uns hier, wenn du hier irgendwie das Licht einschaltest, dann ist es sofort hell. Das dauert nicht irgendwie 10 Minuten. Ja, also wir haben diesen Effekt nicht. Und insofern ist es natürlich interessant zu sagen, wenn ich sage hier, dass der Stern ist 100 Lichtjahre weit weg, die Galaxie ist 100.000 Lichtjahre weit weg oder sowas, dann heißt es natürlich, dass das Bild des Sterns, der Galaxie, was auch immer, ein Bild ist, das eben 100 Jahre alt ist oder 100.000 Jahre alt ist, weil das Licht so lange gebraucht hat, bis es zu uns gekommen ist. Das ist alles richtig und das kann und soll man auch erwähnen. Das Problem, das existiert und wo ich dann immer, wenn ich weiß, ob ich den Leuten einfach jetzt quasi probieren soll, die Physik dahinter zu erklären oder ob ich einfach so tun soll, als hätte ich nichts gehört oder ihnen sagen soll, dass es eine blöde Frage ist.
Das meine ich ja eben, also du kannst du musst die Physik dahinter, du musst halt sagen, ja, wir können halt nur sehen, was wir sehen, weil wir so weit weg sind. Aber im Grunde ist das ja ein philosophisches Problem und kein.
Es ist doch, ich erkläre das schon noch alles. Es ist natürlich ein höchst philosophisches Problem und war auch ein höchst physikalisches Problem. Das Ding ist nur, ich weiß immer nie, wie ich mit dieser Faszination an diesem Faktum umgehen soll, weil Faszination ist ja gut und das soll man ausnutzen. Andererseits ist es Faszination, die halt in der Richtung geht, wo sich Leute quasi an was fasziniert sind, was eigentlich keine Bedeutung hat, weil da sind wir jetzt bei dem Punkt. Das, was jetzt bei Peter Goetze passiert, ein sinnfreier Ausdruck. Es gibt kein Jetzt bei Peter Goetze. Genau das ist tatsächlich, das Kernstück der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein, ja. Dieser Artikel, der die spezielle Relativitätstheorie ausmacht, ja. Der heißt offiziell zur Elektrodynamik bewegter Körper, kann man im Volltext überall nachlesen im Internet. Und nach der ersten Einleitung ist das allererste Kapitel in diesem Artikel ein Kapitel mit der Überschrift Definition der Gleichzeitigkeit. Ja, und da erklärt Einstein, jetzt wirklich ganz vereinfacht gesagt, dass das Wort gleichzeitig keinen Sinn macht, wenn die Distanzen oder jetzt im verallgemeinerten Sinn eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Es kann nichts gleichzeitig sein. Also es können sich, je nachdem Beobachter, können sich nicht einig werden darüber, ob Ereignisse gleichzeitig stattgefunden haben oder nicht, je nachdem, wie sie in Bezug aufeinander sich bewegen, weil eben das Licht Zeit braucht, um sich, da gibt es das klassische Beispiel hier, da ist irgendwie eine Explosion, ich stehe 10 Meter von entfernt, du stehst 10 Meter davon entfernt in der anderen Richtung, die Explosion macht Bumm und es gibt einen Lichtblitz und der Lichtblitz kommt bei dir genau gleichzeitig an wie bei mir, weil wir beide gleich weit entfernt sind davon. Und wir werden beide, wenn wir auf unsere Stoppuhr drücken, feststellen, der kam zur Zeit so und so an und wir werden darüber übereinstimmen. Wenn jetzt quasi ich mich in die andere Richtung bewege, also ich bewege mich von der Explosion weg, du bewegst dich auf die Explosion zu, dann kommt das Licht bei dir früher an, bei mir kommt später an und ich werde sagen, ja, das hat um die Zeit stattgefunden, du wirst sagen, das hat um die Zeit stattgefunden und wir werden nicht mehr irgendwie einig sein können, wann das passiert ist.
Ja, jetzt genau bist du das aber, ist das Problem. Mit der Erklärung bist du aber schon so tief in Fragen von Raumzeit, das ist ja nicht das, was unser eins im Alltag meint, wenn er von gleichzeitig redet. Nee, und es gibt schon ein Jetzt auf Peter Goetze. Ja. Dazu musst du aber auf Peter Goetze sein.
Ja, ich wollte halt hier, weil wir können ja hier in die Tiefe gehen im Podcast, darum wollte ich das mal erklären, dass es wirklich, also, dass das mit der Gleichzeitigkeit kein irgendwie so ein Nebenthema ist, sondern wirklich, das ist exakt das, was im Kern der speziellen Relativitätstheorie und damit auch im Kern der modernen Physik steckt. Das ist das, mit dem Einstein angefangen hat, ja, weil es ist also wirklich ein durchaus fundamentales Thema, diese Frage des Jetzt, der Gleichzeitigkeit. Da kann man wirklich extrem tief in die Physik reingehen und muss man auch, wenn man es verstehen will. Darum wollte ich das hier erwähnen. Natürlich gibt es in Peter Goetz ein Jetzt, wenn da irgendwelche Leute wohnen, dann gibt es für die natürlich auch ein Jetzt. Das Ding ist nur, um jetzt mal ein bisschen unwissenschaftlicher zu werden, dieses Jetzt in Peter Goetzer ist komplett irrelevant für uns. Das spielt keine Rolle. Da kann meinetwegen jetzt was sein, aber dieses Jetzt ist erstens physikalisch nicht wirklich fassbar. Also wenn ich sage, ich will jetzt wissen, was jetzt hier am 1. März 2020 um 15.15 Uhr, das ist jetzt für mich jetzt, was da...
Für mich auch,
da
wird, verblüffend, ne?
Ja, tatsächlich, obwohl du so weit weg bist. Aber, und auch in Peter Goetzer wird jetzt irgendwas sein, aber da macht es jetzt schon keinen Sinn, weil, wie gesagt, um über dieses Jetzt damit dieses Jetzt irgendeinen Einfluss nehmen kann, damit ich von diesem Jetzt erfahre oder umgekehrt, muss dieser Raum überbrückt werden, muss dass die Information irgendwie hin und her kommen und dann ist das Jetzt nicht mehr das Jetzt. Also das ist das, nicht
was,
nur...
Was wir machen könnten, wäre uns mit den Leuten auf Peter Goetzer irgendwie in Verbindung setzen und versuchen, auf dem Wege dieser Verbindung überhaupt erstmal festzulegen, was jetzt ist. Also praktisch so eine Greenwich Mean Time zwischen Peter Goetzer und Erde herzustellen. Und dann könnte man historisch darauf blicken, was denn jetzt passiert ist damals.
Ja, das Problem ist allerdings, dass du auch hier wieder, wenn du das ist kein triviales Thema. Das wird, da gibt's, ist das von Brian Greene im Buch drin? Weiß ich gerade nicht. Aber wenn du das zu Ende denkst, landest du beim ominösen Block-Universum. Ja, das heißt, dass jetzt, je nachdem, wie schnell du dich bewegst, kannst du quasi beliebige Jetzte haben. Also du kannst quasi sagen, dass jetzt hier der und der Zeitpunkt zwischen uns und Peter Goetzer sind gleichzeitig, kann aber also, du kannst je nach Bewegung kannst auch sagen, hier das Aussterben der Dinosaurier und der gleiche Zeitpunkt bei Peter Goetzer wie vorher sind gleichzeitig. Das heißt, das ist ja diese, wenn man das zu Ende denkt, und das schaffen wir heute nicht in dieser Folge, da müssen wir vielleicht mal eine eigene drüber machen, nur mit zu dem Thema. Wenn man das zu Ende denkt, landet man eben bei diesem Block-Universum und bei dem, wo auch Einstein dann durchaus aufgrund seiner eigenen Arbeit halt irgendwie, ich glaube, dieses Zitat gesagt hat, irgendwie die Zeit ist eine Illusion, aber eine hartnäckige. Weil es eben tatsächlich diese ganze irgendwie Vergangenheit, Zukunft, also du kannst sagen, also meine Vergangenheit kann die Gegenwart eines anderen sein, kann die Zukunft eines anderen sein und umgekehrt, je nach Bewegungszustand.
Darum gehen wir halt hin und machen letztendlich die Uhrzeit als Konvention, damit wir überhaupt noch irgendwie einen Bezugspunkt haben, um Dinge einzuordnen, die geschehen.
Ja, aber das ist halt, wenn wir jetzt hier von Dingen reden, es geht ja wirklich in dem Fall nur um zueinander beschleunigte Bewegungen, dieses spezielle Problem. Das haben wir hier. Wir sind jetzt quasi zueinander nicht beschleunigt oder halt nur minimal, weil du bist ein bisschen weiter nördlich als ich. Das heißt, ich bin ein bisschen schneller als du unterwegs, weil die Erde mich ein bisschen schneller rundherum bewegt und so weiter. Aber das sind alles so kleine Unterschiede, da spielt es wirklich keine Rolle. Aber auf diesen kosmologischen Größenordnungen, da tatsächlich, da gibt's kein Jetzt, da gibt's keine eindeutige Definition dessen, was Vergangenheit, was Zukunft ist. Und insofern die korrekte Antwort auf die Frage, vielleicht ist da ja jetzt schon der Stern explodiert und wir wissen es nur noch nicht und so, kann man sagen, ja, von mir aus, aber es ist eigentlich komplett egal, also es spielt keine Rolle. Also, und das ist halt das Problem, weswegen ich da so immer Schwierigkeiten habe, darauf zu antworten, weil mit so einer Antwort, dann wirkst du ja die Faszination natürlich komplett ab.
Weiß ich gar nicht. Ich finde die Antwort, also das impliziert ja dann wieder eine ganz andere Faszination. Die Antwort lautet ja jetzt sehr stark zugespitzt. Naja, was jetzt ist, liegt halt immer im Auge des Betrachters und zwar nur in dessen Auge. Und daraus ergeben sich ja dann wieder ganz andere interessante Diskussionen. Also ich finde nicht, dass du da was abwürgst.
Ja, ich weiß nicht, ich probiere halt immer dann diesen pragmatischen Zugang zu dem Ganzen. Also ich sage, es ist, mag sein, dass jetzt, was auch immer jetzt heißen mag, auf Peter Goetzer, was auch immer passiert, es ist halt komplett irrelevant für uns. Es hat wirklich nicht nur keinen Einfluss, wie halt irgendwie andere Dinge keinen Einfluss haben. Es hat auch, kann physikalisch, philosophisch, es kann halt rein kausal keinen Einfluss haben, was jetzt dort ist. Das heißt, das Jetzt fängt in dem Moment an, wo es bei uns angekommen ist. Ja, das heißt, wir können durchaus jetzt in einem nicht unbedingt streng physikalischen Sinne definieren, dass das Jetzt das ist, was mit dem Licht bei uns ankommt. Ja, das heißt, wenn Peter Goetzer explodiert, dann ist das für uns in dem Moment passiert, wo das Licht der Explosion bei uns ankommt, dann ist jetzt aus unserer Sicht. Also das ist jetzt wie kein physikalisch saubere Definition, selbstverständlich nicht, aber halt, es ist halt für die Praxis, kann man die Ereignisse so betrachten, dass sie halt dann stattfinden, wenn das Licht bei uns da ist.
Was allerdings jetzt passiert, ist Heuschreckenplage, und zwar irgendwie ne, hier und da und überall, unter anderem in Pakistan. Und jetzt hat China, also chinesische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es einen guten Weg gibt, mit Heuschreckenplagen klarzukommen. Weißt du was?
Aufessen.
Richtig. Und wer soll das machen?
Echt?
Ja.
Also ich dachte, wir hauen die auf den Grill oder so.
China
plant jetzt, Entenplage.
Genau, das habe ich auch erst gedacht. China plant jetzt 100.000 Enten nach Pakistan zu schicken, damit die Heuschrecken wegfressen. Habe ich auch gedacht, wenn sie die Heuschrecken weg, dann haben die eine Entenplage. Wobei die Enten sich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser einhegen lassen als so Heuschreckenschwärme.
Sind das Peking-Enten?
Nee, Peking-Ente ist ja eine bestimmte Zubereitungsart. Das sind China-Enten. Jedenfalls, eine Ente kann 200 Heuschrecken am Tag fressen.
Okay.
Ja, das heißt, bei 100.000 Heuschrecken hättest du dann 100.000 Enten hättest du dann schon 2 Millionen Heuschrecken irgendwie jeden Tag da weg. Und die haben das, die machen das schon. Also die Chinesen machen das tatsächlich. Die es gab eine ähnliche Plage in der Region Xinjiang, und damals haben sie es geschafft, mit Enten die Heuschreckenplage einzudämmen. Wie geil ist das denn, habe ich mir da gedacht.
Ich frage mich aber, wenn 100.000 Enten, die müssen ja dann, was macht man mit denen, wenn die Heuschrecken aufgefressen haben? Ich meine, die 100.000 Enten kacken irgendwo hin, die müssen doch irgendwo schlafen, wohnen. Die brauchen irgendwie, ich weiß nicht, die brauchen ein Habitat, die brauchen ja irgendwie ein Ökosystem.
Die sind dann gemästet. Die sind dann gemästet und dann kann man die halt essen. Ist doch super. Das ist Win-Win. Die kriegen dann halt Enten.
Haben das gerade das China jetzt einfach nochmal gesagt, oder gibt es auch irgendwelche Wissenschaft dazu, die gesagt haben, was eine gute oder eine schlechte Idee ist?
Naja, hat ja in Xinjiang funktioniert, also muss es eine gute Idee sein.
Basta. Und man weiß, dass es funktioniert hat.
Das sagt zumindest der Chineser. Ich weiß nicht, er sagt natürlich viel, wenn der Tag lang ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, ne?
Ja, gibt es aber sicherlich wieder irgendwelche Verschwörungstheorien, dass jetzt hier die Corona-Enten aus China ausgesandt werden, um die den Rest der Welt zu verseuchen.
Apropos Corona, eine dieser Fragen, die...
Habe ich nichts übrigens von Corona.
Ja, doch, habe ich mit, weil eine Frage hat mich dann doch immer noch interessiert, so ein bisschen, nämlich wie lange Coronaviren überhaupt lebensfähig sind. Und das ist ganz interessant.
Das sind Viren überhaupt lebensfähig? Das ist, glaube ich, noch nicht mal... Das
haben wir erklärt,
ob Viren überhaupt leben.
Nennen wir es aktiv.
Oder weil sie halt eben ja aktiv.
Ein paar deutsche Wissenschaftler haben sich hingesetzt und haben alle Studien ausgewertet, die sie über Coronaviren, ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja nur ein spezielles Corona oder ein spezielles Coronavirus, das wir jetzt sehen. SARS war ja auch eins. Haben alle Studien ausgewertet, die sie finden konnten, die sich mit Coronaviren befasst haben. Und haben festgestellt, dass die sich bei Raumtemperatur im Schnitt zwischen 4 und 5 Tage infektiös halten können.
Wenn ich jetzt quasi hier Corona an den Händen habe,
ja,
dann ich fasse hier irgendwie eine Türschnalle an.
Ist die Türschnalle 4 bis 5 Tage unter günstigsten Bedingungen, also wenn es kälter ist, interessanterweise, bis zu 9 Tage noch
Infektionsgefahr. Das ist prinzipiell, klingt das mal sehr beeindruckend, und das klingt auch bedenklich. Hast du Zahlen von anderen Viren?
Nee, habe ich leider nicht.
Weil das halt irgendwie so, dass halt irgendwie Türklick und so Zeug ja komplett irgendwie alle versifft sind, das weiß man ja.
Ja, klar.
Also, ich meine, die Frage, ob das jetzt quasi, was, wenn halt irgendwie da jetzt auch noch Corona mit drauf versifft, ist natürlich blöd. Ob das jetzt quasi was Außergewöhnliches ist, dass die 4 Tage leben, oder ob andere, da habe ich ja keine Ahnung
von. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ist halt gerade.
Sagt uns das, wenn ihr das wisst. Sagt uns das, wenn ihr das wisst, Hörerschaft.
Ach so, Hörerschaft sagt uns das. Ja, genau, wenn ihr das zufälligerweise wisst, weil wir werden sicherlich mal wieder vergessen, das nachzuschlagen.
Vermute ich mal. Ja, ich habe bis jetzt nur Schnupfen bekommen, aber noch keinen Corona.
Das geht ja noch.
Obwohl tatsächlich, wir machen schon ein bisschen Sorgen, also der Virus verfolgt mich tatsächlich. Also letzte Woche sind wir mit den Science Busters in Zürich aufgetreten. Dann habe ich kurz danach gehört, dass irgendwie in Zürich einen Fall gegeben hat. Dann in Österreich gibt es ja auch schon Fälle. Wir sind vorgestern in Ziersdorf im Weinviertel aufgetreten, im Bezirk Hollerbrunn. Da waren einige der österreichischen Fälle. Gestern sind wir in Korneuburg bei Wien aufgetreten, und auch da war gestern irgendwie in den Nachrichten, zwei Leute aus Korneuburg sind erkrankt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die ist mir auf den Fersen.
Ja, vielleicht bist du Patient Null und weißt es noch nicht.
Ja, aber dann, ja gut, dann müsste ich aber das sehr gut klarkommen mit Dingen, weil ich habe ein bisschen eine verstopfte Nase, aber sonst habe ich genau nichts.
Auch Schwein gehabt.
Ja, mal gucken. Also eh noch, es gibt ja eben Leute, die sagen, wir kriegen das jetzt alle und dann gucken wir mal.
Ja, genau. Also, ich bin auch mal gespannt. Die internationale Tourismusbörse hier in Berlin haben sie ja abgesagt, die größte Messe. Größte Reisemesse der Welt.
Ja, ich bin echt gespannt, wie das ist mit den Veranstaltungen. Also
ja.
In der Schweiz haben sie ja auch alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten abgesagt. Da haben wir echt Glück, dass sie noch das Designs machen, das noch nicht so populär sind, dass die großen Hallen füllen. Da sind wir noch nicht. Da ist mein Einkommen noch gesichert. Das ist ja es kommen dann die kleineren Veranstaltungen dazu. Also ich habe vor kurzem, es gibt ja ein schönes, die spanische Grippe wird ja auch immer gern genommen für solche Pandemien. Und da hat sie, glaube ich, tatsächlich, ich kann jetzt keine Zahlen, ich glaube in dem Buch 1917 ist es drinnen, kann man auf jeden Fall nachlesen, ich weiß nur gerade nicht wo, dass tatsächlich damals dort, wo die Bischöfe, die Kirche gerade so besonders stark war, dass da auch die Hotspots der Erkrankten waren, weil natürlich die alle in die Kirche geschickt haben zum Beten.
Gesund und dann, beten.
Ja, und Weihwasser. Und jetzt habe ich tatsächlich gelesen, dass die Kirche zumindest in der Hinsicht ein bisschen klüger geworden ist. Die hat extra das Weihwasser quasi weggetan haben und den Leuten gesagt haben, sie sollen halt irgendwie die Massenansammlungen meiden und so. Also das zumindest wiederholt sich nicht.
Immerhin, mal gucken, ob sich irgendwas wiederholt oder ob wir da glimpflich davonkommen. Das finde ich ja eigentlich das Faszinierende oder Spannende gerade an dieser ganzen Geschichte, dass wir halt so wenig drüber wissen bisher, dass ja im Grunde wir im Nebel stochern, ne? Sicherheitshalber mal Einzelversuche machen, aber das ist schon ganz spannend.
Das macht wahrscheinlich auch einen Großteil dieser ganzen Hysterie aus, die da jetzt existiert, vor allem halt das Nicht-Wissen.
Ja, wobei ich Hysterie eigentlich gar nicht sehe, also das ist so ein...
Naja. Hysterie halt im Sinne von all diesen Hamsterkäufen und
die sehe ich halt ehrlich gesagt auch nicht, ne? Also bei mir.
Ja doch, ich sehe die schon echt? Ab und zu. Also hier zumindest bei mir ist teilweise so Nudeln und so weiter, da ist schon knapp
bei im mir Supermarkt. Nix. Also bei mir wirklich nichts. Samstag war ich einkaufen, also gestern alle Läden voll. Also überhaupt gar nichts.
Ja, voll ist es auch nicht so, dass hier irgendwie die Läden leer gekauft sind, aber bestimmte Produkte ist schon leer. Und tatsächlich, also gerade bei anderen Sachen, irgendwie eine Bekannte arbeitet in einem Krankenhaus und dem gemeint, die Leute klauen ihnen das Desinfektionsmittel aus den Toiletten raus. Ja, also die haben natürlich das Desinfektionsmittel weggetan, damit die nicht geklaut wird, weil die brauchen das ja.
Statt sich ein Stück Kernseife zu kaufen, halt immer dabei zu haben, wenn es dann unbedingt sein muss, naja.
So. Naja, gucken wir mal.
Genau, wir gucken mal. Was noch? Haben wir denn keine erfreulicheren Themen?
Doch, ich habe ein paar erfreuliche Themen, glaube ich. Tatsächlich ein sehr erfreuliches Thema und auch da wieder. Ich habe, glaube ich, heute nur Themen genommen, von denen ich selbst nicht so viel weiß und hoffe auf die Hörerschaft und mir erklärt, wie bedeutend die ist.
Das heißt, wir schmeißen jetzt einfach nur noch Überschriften in den Raum. Die anderen sollen mal sagen, was es damit auf sich hat. Schöne Rätsel sind.
Nee, also ich kann schon ein bisschen was sagen dazu, weil was mich interessiert, dass diese Nachricht, die klingt tatsächlich, das klingt eigentlich, als könnte es irgendwie hier tatsächlich irgendwie revolutionäre Auswirkungen haben. Es geht um Energie. Mhm. Ja, Energie brauchen wir, wenn wir so weiterleben wollen wie bisher. Und wenn wir so weiterleben wollen wie bisher, brauchen wir Energie aus anderen Quellen. Weil mit den fossilen Brennstoffen haben wir die Erde kaputt gemacht und machen sie weiter kaputt und dann müssen wir was anderes einfallen. Wir haben die klassischen erneuerbaren Energien, so Zeug wie, haben wir letztes Mal besprochen, Sonne, Kernfusion und alles, das ist was für die ferne Zukunft. Mhm. Und auch das ist vermutlich eher was für die ferne Zukunft, aber das, von dem ich jetzt erzähle, hat zumindest schon Sachen zum Leuchten gebracht. Es geht um Energie aus Luft.
Strom aus Luft, krass, ne? Ja.
Ja, das fand ich wirklich beeindruckend. Vor allem Strom aus Luft mit Bakterien.
Ja. An denen wir dann alle sterben werden, früher oder später wieder, ne?
Vermutlich. Das geht um Geobacter sulfuriducens. Das hat quasi, das ist so ein kleines schlauchförmiges Dingens, das Fasern hat. Ja, Pili heißen die. Und diese Fasern, diese feinen Fasern, mit denen kann sich das Bakterium erstens an Oberflächen anhaften, picken bleiben, kleben bleiben. Und diese Fasern können aber, sind so ein bisschen so wie so Nanodrähte. Das heißt, die können auch leiten. Und das, die jetzt gemacht haben, die Wissenschaftler der Universität Massachusetts, genau, haben das gemacht. Die haben so eine, zwei Elektroden und haben da hier so eine Proteinschicht, also diese Bakterienproteinzeugschicht dazwischen gemacht, in die Luft, zwischen den Elektroden und festgestellt, dass diese Anordnung dann tatsächlich einen Strom produziert hat, ja, aus der Luftfeuchtigkeit hinaus, ja.
Das ist so cool. Also wirklich, ich finde das so unglaublich cool.
Ja.
Was ich so klasse fand bei der Meldung auch, das übergeordnete Ziel ist die Herstellung von Großsystemen. So könne unsere Technologie eines Tages in Wandfarben integriert werden. Das heißt, ja, also du streichst deine Wohnung mit einer Farbe, die das kann, und dann fällt aus deiner Tapete Strom raus. Das ist so cool.
Ja, das wissen. Sie haben auch hier gesagt, sie haben zumindest eine Spannung von 10 Volt irgendwie gebastelt durch die Zusammenschaltung von mehreren dieser Elementen. Mhm. Haben sie eine LED und ein LCD-Display zum Leuchten gebracht, was jetzt noch nicht viel ist, aber es leuchtet zumindest schon mal was damit. Und da ist halt wirklich, hier sagt diese Studienleiterin, sie erwartet, dass sie größere Systeme herstellen können, die einen Beitrag zur nachhaltigen Energieproduktion leisten werden. Und das ist halt wirklich, das klingt wirklich so. Also vielleicht hört jemand zu, der mehr Ahnung hat von dem Thema, weil das würde ich wirklich gern wissen, ob das jetzt einfach nur halt eine
so ein Proof of Concept ist,
Technik ist, oder ob man das, kann man das wirklich so hoch skalieren, dass da wirklich relevante globale Mengen an Energie rauskommen, oder braucht man dafür auch irgendwelche abstrusen Rohstoffe, die nicht zu bekommen sind, oder gibt es da sonst irgendwelche limitierenden Faktoren? Also das würde mich echt interessieren, weil ich habe jetzt auch gar nicht großartig weiter recherchiert. Ich habe das Paper mir angeguckt ein bisschen, aber ich verstehe halt viel zu wenig, sowohl von Bakterien als auch von dem ganzen Stromzeugs, um jetzt das wirklich einschätzen zu können. Also das ich hoffe, ich habe es auch noch jetzt nicht großartig anderswo in anderen Medien gehört davon, wo es zumindest ein Detail vorgestellt worden ist, sodass ich es verstanden hätte. Also wer auch immer da mehr verständliche Informationen zu dem Thema hat, würde mich sehr interessieren, weil das klingt ja wirklich, also wird hier so Energie aus Luftfeuchtigkeit mit ein bisschen Bakterien, dass wirklich so was könnte revolutionär sein.
Was ich ja nicht verstehe, ist MP3, aber deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Kleinhirn Daten ähnlich speichert, wie MP3 funktioniert. Ja, und zwar haben die sich die Körnerzellen angeguckt, das ist irgendwie, die Hälfte des Gehirns besteht aus diesen Zellen, haben geguckt, wie arbeiten die denn eigentlich zusammen, wenn sie Informationen verarbeiten wollen, und haben festgestellt, dass die Körnerzellen so funktionieren halt wie MP3, also wie ein Sieb. Die gucken nach der Frequenz der Information, also kommt die Information sehr häufig oder kommt sie nicht so häufig, und wenn es nicht so häufig ist, wie bei MP3 halt, wo es dann Frequenzen sind, die du sowieso nicht hören kannst, die werden bei MP3 ja einfach weggerechnet, und das macht das Kleinhirn anscheinend genauso. Wenn es das so macht. Aber dazu habe ich auch wieder zu wenig Ahnung vom Hirn.
Ach, wir haben einfach viel zu wenig Ahnung.
Wir haben zu wenig Ahnung, aber ist halt, das Schöne ist halt, dass wir Hörerschaft haben, die dann eventuell in den Kommentaren einen oder anderen klugen Hinweis geben kann.
Noch etwas, von dem ich wenig Ahnung habe, ist das Bohren tiefer Löcher. Genau, und da habe ich auch wieder eine schöne Arbeit, das passt zum Thema vorher, auch hier geht es um Energieproduktion, und zwar um Geothermie. Ja, das wäre auch eine coole Quelle, weil in der Erde ist es heiß. Ja, das finde ich auch jedes Mal, wenn ich es erzähle, aufs Neue faszinierend. Im Inneren der Erde steckt eine Metallkugel so groß wie der Mond und so heiß wie die Oberfläche der Sonne.
So heiß wie die Oberfläche der Sonne?
Ja, 6000 Grad.
Das finde ich jetzt... Das hat was Enormes. Ach stimmt, die Sonne ist ja außen, stimmt, die Millionen sind ja eher drin, ne?
Aber in der Erde, das reicht, du kannst ja schon wie ein paar Meter runterbohren und da ist es schon wärmer. Also es gibt ja irgendwie Geothermie, es gibt ja oberflächennahe Geothermie und ferne Geothermie, also du musst jetzt nicht irgendwie ins Magma reingraben, wie genau. Island oder sonst irgendwas.
Also heißes Wasser aus dem Magma ziehen, genau.
Genau, also du kannst einfach noch, das reicht ja schon, wenn du nach unten bohrst, wirklich weiter, also je weiter unten, desto mehr Wärme kriegst du natürlich. Und also Geothermie, die ist halt auch, die geht auch nicht so schnell aus, diese Energie. Also das wäre auch eine Energiequelle, die durchaus relevante Beiträge leisten kann.
Ich wäre da nicht so sicher. Stell dir mal vor, jeder würde ein Loch bohren, ne? Dann würde er ganz schnell, würde das mal und dann wird die ganze Wärme weg.
Nein.
Ach du, immer mit deinem...
Jedenfalls geht es jetzt hier, und das hat hier die unter anderem die Universität, die Montanuniversität Leoben in Österreich, mit dran geforscht. Und das Problem ist, ja, also wenn du solche Löcher bohren willst, ja, die musst du wirklich so bis zu 5 Kilometer tief bohren, das dauert und ist teuer, weil du kannst mit den üblichen Techniken kannst du so 1 bis 2 Meter pro Stunde schaffen, wenn du durch Granit bohren musst. Alle 50 Stunden musst du dann den Bohrkopf auswechseln. Das heißt, du musst das ganze Gestänge rausziehen, Bohrkopf wechseln, ganzes Gestänge wieder rein. Das dauert ewig und kostet natürlich. Und wenn was viel kostet, dann wissen wir, wird es nicht gemacht. Das heißt,
außer es kommt viel bei raus wieder, ne?
Ja, und das aber in dem Fall musst du halt wirklich noch, das ist halt ja, du musst aber vor allem musst du mal viel investieren, das ist auch das Problem. Jedenfalls hat man sich jetzt überlegt, im Rahmen eines EU-Forschungsprogramms unter eben der Führung der Montanuni in Leoben, die ist ein nettes, da habe ich schon mal einen Vortrag gehalten, ist eine nette Stadt, nette Gegend, die haben das Projekt Thermodrill entwickelt oder beforscht. Und da geht's auf etwas, gibt auch was zurück, was eigentlich schon existiert oder eine Idee, die es schon gab, dass man zuerst Wasser mit hohem Druck einleitet, damit das Gestein so ein bisschen, ja, halt mürbe geklopft, ja, so ein bisschen aufgebrochen wird, eingekommen wird. Und dann kommt der Bohrkopf und der kommt dann da schneller und leichter durch. Das wird auch schon angewendet. Das Problem ist, wenn du das in großer Tiefe machen willst, dann kriegst du ein Problem, weil dann sind die Bedingungen, da hast du irgendwie extrem hohe Temperaturen, du hast da vibriert alles durch den Bohrkopf und so weiter. Und das ist halt wahnsinnig schwer, den Wasserdruck von der Oberfläche aus. Quasi, wenn du quasi mit dem Hochdruckschlauch oben reintust, dann ist der Druck unten ein paar Kilometer weiter unten natürlich nicht mehr da. Ja. Das heißt, du musst den Druck irgendwie in die Tiefe bringen, beziehungsweise in der Tiefe erzeugen. Und genau das haben die jetzt eine neue Methode entwickelt, wie man den Druck wirklich unten erzeugen kann. Und da hätte ich dann vielleicht, also das, was sie benutzt haben, das klingt tatsächlich, also vielleicht ist auch mein Gehirn so
bräsig,
verdorben. Die Technik heißt Downhole Pressure Intensifier, was durchaus vielleicht auch wieder Kategorie.
Es ist einfach nur in deinem Kopf. Also ich habe gerade überhaupt kein Bild im Kopf, das in irgendeiner Form anstößig sein könnte. Ich bin jetzt mal gespannt, was du.
Also ich finde Downhole Pressure Intensifier. Okay, gut. Dann bin vielleicht nicht nur verdorben, dass ich da sofort an was Schmutziges denke. Aber es geht tatsächlich darum, dass du sowieso schon oft halt, wenn du solche Bohrungen machst, Wasser halt irgendwie reinpumpst in die Löcher. So, jetzt haben die das so gemacht, dass du halt das Wasser quasi im Inneren des Bohrgestänges hinuntergeleitet wird und dann kann es außerhalb des Rohrs wieder nach oben aufsteigen. Wenn du das machst, kriegst du einen Druckunterschied zwischen innen und außen von 100 bar, was dir nicht weiterhilft. Ja, das ist zu wenig, um da irgendwelchen Effekt zu machen. Mhm. Was die gemacht haben, ist jetzt eine Technik.
Wie viel bar brauchen die denn?
Ja, 2000 ungefähr. Okay. Und in dem Fall, was die jetzt, ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, weil auch das wieder hier, ich bin auch kein Ingenieur, sie nutzen im Wesentlichen den Effekt, dass du kannst quasi, wenn du einen niedrigen Druck auf großer Fläche hast, dann entspricht das einem hohen Druck auf einer kleinen Fläche. Und die haben jetzt quasi eine Mechanik entwickelt, die so einen niedrigen, großflächigen Druck in der hohen, kleinflächigen Druck übersetzen kann, ja. Das sind so spezielle Ventile und sowas und dadurch können die das irgendwie erreichen, ja. Das heißt, die können diese Differenz von 100 bar, die da herrscht, um das 20-fache erhöhen, dass sie eben 2000 bar bekommen. Mhm. Und die 2000 bar hast du dann wirklich so in einer kleinen Raum, einer Düse am unteren Ende vom Bohrloch und damit kannst du halt tatsächlich das hier lösen. Die haben hier eine Steigerung der Bohrgeschwindigkeit um 70% erreicht. Was durchaus okay ist.
Aber das ist auch im Labor erst, oder haben die das schon in Anwendung? Weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein Ding sehr anfällig ist. Und wenn du dann 3 Kilometer tief bist, brauchst du erstmal ewig, um das wieder hochzuholen, zu reparieren, wenn was ist.
Das ist tatsächlich, ja, also das sind jetzt hier noch Laborergebnisse, die sie gemacht haben, ja, also noch nicht in der Praxis, das die beschreiben sie auch, es geht jetzt vor allem darum, die Lebensdauer aller Komponenten zu erhöhen, ja. Das ist quasi das Fazit, also sie wissen, es geht jetzt mal, aber sie müssen es jetzt irgendwie noch ein bisschen halt irgendwie so basteln, dass es in der Realität dann eben nicht komplett gleich irgendwie verschlissen ist, ja, genau. Und das arbeiten sie jetzt, basteln sie gerade an speziellen Legierungen, Metallmischungen und so weiter, damit das eben tatsächlich dann auch in der Praxis einsetzbar ist und wenn das so ist, dann können wir vielleicht Geothermie effizienter und billiger nutzen als bisher. Hm.
Wo du vorhin sagtest, oder wo wir es vorhin mit Krankheiten hatten, weißt du, was auch noch ansteckend ist? Wer hätte das gedacht?
Vieles, ja.
Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, Schwangerschaft ist ansteckend.
Das klingt so wie was bei Dr. Sommer in der Bravo steht.
Ja, nee, das ist ein soziologisches Phänomen. Sie haben Daten genommen vom System of Social Statistical Data Sets. Das ist aus Holland, so Registerdaten, die irgendwie über alle Einwohner in Holland erhoben werden. Und haben rausgerechnet, dass es wahrscheinlicher ist, ein Kind zu bekommen, wenn Geschwister, Kolleginnen, Kollegen ein Kind bekommen.
okay.
Ja? Ja. Und den umgekehrten Effekt haben sie auch gesehen. Das könnte man ja sagen, okay, ihr habt euch das jetzt nur eingebildet. Aber umgekehrt geht's auch. Wer in gebärfähigem Alter ist, aber in seinem Umfeld kaum Geburten hat, kriegt mit niedriger Wahrscheinlichkeit Kinder.
Das, ja, ja,
das heißt, du solltest dich nicht zu sehr im Umfeld von Schwangeren aufhalten.
Ja, gut, das, die Gefahr ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm bei mir. Aber ich überlege gerade, ob mich das überrascht oder nicht.
Eigentlich, nee, überraschend finde ich das nicht. Ich würde das fast, das ist eher so aus der Rubrik eine Binse, die jetzt endlich mal auch mit Daten unterlegt wurde.
Ja, also die Frage, meine, ist natürlich auch ein bisschen
das ist zu
das Ganze wahrscheinlich simpel oder trivial zu sagen, nur weil jetzt hier irgendwie hier zwei Freundinnen irgendwie schwanger sind, denkt die dritte nicht auch sofort, so, jetzt lasse ich mich auch schwängern.
Nee, das nicht, das, aber das, die Einstiegshürde wird dadurch halt niedriger. Ich meine, wenn du den ganzen Tag mit Leuten rumhängst, die joggen gehen, jetzt bei dir mal zu bleiben, wenn du den ganzen Tag mit Leuten rumhängst, die joggen gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du joggen gehst, auch höher. Und das ist ja letztendlich ist auch Schwangerschaft, auch wenn das ein biologischer Vorgang ist, ja auch immer ein soziales Phänomen.
Was ich mir denken kann, das vielleicht eine Rolle spielt, ist das wirklich, dass du halt irgendwie siehst, okay, jetzt hier meine beste Freundin, meine Schwester, wer auch immer, ist schwanger und die kommt gut klar damit, ja, genau. Der macht es Spaß, ihr Leben, das Leben ist okay, das ist gar nicht so, dass so diese Horrorvorstellung, die ich mir vielleicht gemacht habe, dass mein Leben sich ändern wird und alles ist schlimm und vorher und dann, dass man das einfach sieht, also natürlich klar, das ist ja auch wieder eine Binse, die jetzt verallgemeinerbar ist, wenn du keinen Kontakt zu welchem Phänomen auch immer hast, dann hast genau. Du keine Ahnung, wie es ist.
Ja.
Ja, wenn du jetzt irgendwie nicht siehst, wie halt irgendwie Kinder haben ist, das kannst du quasi, kann man ja eigentlich erst dann erfahren, wenn man ein Kind hat und nicht irgendwie passiv Kinder kriegen, ist ja schwer. Aber wenn du halt irgendwie siehst, okay, das geht, ja, dann stimmt es wirklich vielleicht, dass die Einstiegshürde quasi gesenkt wird.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch tatsächlich eher über so einen mittelbaren Effekt geht, dass du, wenn du keine Kinder hast, aber vielleicht Kinder haben wollen würdest, du dich ein bisschen davor fürchtest, Kinder zu kriegen. Mhm. Aber wenn du siehst, dass es gar nicht so schlimm ist, nimmt deine Angst halt ab und du, weiß ich nicht, verhütest jetzt nicht mehr um jeden Preis oder ja. Irgendwie sowas.
Ne? Oder dass du vielleicht auch einfach so, vielleicht noch irgendwie so Informationen hast, dass du irgendwie dann siehst, okay, das ist gar nicht so schwer hier irgendwie, das zu finanzieren, den Kindergartenplatz oder alles irgendwie sowas, also dass man das einfach schon die Informationen hast in deinem Umfeld, weil dein Umfeld redet davon und du kennst dich dann schon aus damit.
Genau, das ist einfach nicht mehr so abwegig für dich dann. Ja.
Ja, aber vielleicht auch hier können wir, wenn gerade als zwei Männer sind vielleicht nicht unbedingt in der idealen Lage, um das irgendwie aus eigener Erfahrung zu machen. Vielleicht können hier auch die Leute aus der Hörerschaft, die schon entsprechende Erfahrung haben mit passivem oder aktivem Kinderkriegen, klären, ob das bewusst eine Entscheidung irgendwie eine Rolle gespielt hat oder ob das irgendwie was Unbewusstes war, was irgendwie mit ist. Also das vielleicht, ja, erzählen uns was.
Ja, also ob es eine bewusste Entscheidung war oder ob es irgendetwas drumherum gab, was die unbewusste Entscheidung nicht verhindert hat. So muss man es wahrscheinlich formulieren. Also wenn das hinhaut mit den ganzen Fragen an die Hörerschaft, dann wird diese Sendung so viel Kommentare kriegen wie keine zuvor.
Ja, wir machen erst eine neue Folge, wenn alle Fragen werden. Das machen wir nicht genau. Weiter.
So machen wir das.
Die Erde hat einen zweiten Mond.
Yippie, wo kommt der denn her? Heißt der Oumuamua? Ja.
Nein, der heißt doch gar nichts. Auch das ist erst 2020 CD3. Das ist auch wieder so eine typische Schlagzeilenmeldung. Die Erde hat, je nachdem wie du es haben willst, beliebig viele oder wenige Monde. Ja, du kannst quasi hier, yes. Ich habe auch mal einen Podcast drüber gemacht, über die Frage, wie viele Monde unsere Erde hat. Und die Antwort 1 ist, kann man durchaus als richtig definieren, aber du kannst auch mit genauso, mit ein bisschen wissenschaftlicher Hintergrund durchaus auch wesentlich in jede beliebige andere Zahl rechtfertigen.
Das heißt, Dr. Leo Spechamin hat recht gehabt, als er sagte, Science is what we want it to be.
Nein, glaube ich nicht. In dem Fall ist es halt erstmal die Frage, was ist ein Mond? Also ein Mond ist etwas, was nicht exakt, also es gibt keine offizielle Definition dessen, was ein Mond ist. Ja, das ist halt, das ist eigentlich das gerade solche, die Astronomie ist ja keine Mathematik. Wir haben da ganz selten exakte Definitionen. Es ist halt, diese Planetendefinition hat halt so solche Wellen geschlagen, dass halt irgendwie alle glauben, es ist jeder einzelne Begriff irgendwie definiert, aber normalerweise gibt es jetzt keine Definition, was ist ein Stern, was ist eine Galaxie, was ist ein Mond. Das sind halt, wir wissen halt im Wesentlichen, wovon wir reden und es gibt jetzt nicht unbedingt exakte Definitionen dessen, was ein Mond, ein Stern, eine Galaxie ist. Mhm. Beim Planeten war es halt so, dass es da wirklich so lange diese Konfusion gab, dass man gesagt hat, okay, das ist ein Fall, da müssen wir das jetzt klären. was ist ein Planet und was nicht. Darum hat man diese offizielle Definition geschaffen, aber in anderen Begriffen gibt es das nicht. Insofern ist die Frage nach der Zahl der Monde jetzt nicht eindeutig klärbar, weil das Mond nicht eindeutig definiert ist. Also erstmal heißt Mond natürlich, dass der Mond ist ein Himmelskörper, der einen anderen Himmelskörper umkreist. In dem Fall sollten wir sagen, ein Mond ist ein Himmelskörper, der einen Planeten umkreist. Ja? Weil sonst wäre die Erde ein Mond der Sonne und das klingt auch ein bisschen seltsam.
Obwohl.
Ja, wenn für Objekte, die der Sonne umkreisen, haben wir schon Namen, die heißen Planeten normalerweise.
Okay, ja, okay.
Und dann ist die Frage jetzt aber, das schauen wir jetzt mal hier. Alles, was die Erde umkreist, ist die Raumstation ein Mond?
Ein künstlicher Mond.
Wenn du mal, okay, nehmen wir kurz mal. Ist, wenn ich jetzt irgendwie hier ein Kieselstein-Mond, irgendwie so ein Zentimeter großes Bröckchen, Gestein aus dem interplanetaren Raum, der die Erde umkreist, ist das ein Mond?
Solange es kein künstlicher Mond ist, nein, denn seine Gravitationskraft ist nicht hinreichend, um mit der Erde so wechselzuwirken, dass es auf der Erde spürbar ist. Na, wie war
es? Das heißt spürbar.
Messbar.
Ja, spürbar. Was heißt denn spürbar? Messbar.
Ja, sagen wir mal messbar. Mit im Alltag abbildbar. Gezeitengedöns.
Ja, gut, das ist eine Frage, also wenn du sagst, dann in dem Fall, wer hätte die Erde keinen zweiten Mond, dann ist die Meldung hinfällig.
Hm. Aber wie kommst du denn dann darauf, dass die Erde einen zweiten Mond hat? Also wie muss man es definieren, damit die Erde einen zweiten Mond hat?
Das ist ja die Frage, es gibt keine Definition, ja. Also man kann sich darauf einigen, Objekte, die die Erde umkreisen und nicht künstlich sind und ausreichend groß sind, sind Monde. Das ist das Erste. Jetzt ausreichend groß kann man streiten drüber. Ja? Ein Kilometer, 10 Kilometer, kann man sagen, also alles, was man so, sagen wir mal so, was jetzt nicht irgendwie so mikroskopisch klein ist, sagen wir hier alles, was so 10 Kilometer und größer ist, also wirklich große Felsbrocken, das sind Monde. Also die Monde des Mars, das sind ja auch nur ein paar Dutzend Kilometer große Felsbrocken, die beiden Monde des Mars, nennen wir auch Monde. Mhm. Also was für Mars gilt, können wir auch für uns gelten lassen. Dann sagen wir, alles, was so ein paar Kilometer und größer ist, wäre ein Mond, wenn es die Erde umkreist. Jetzt sind wir beim Umkreisen. Was heißt umkreisen genau?
Ja, wie? Der kommt halt immer wieder.
Ja, das kann man,
das ist doch so ein bisschen jetzt so, also ich finde, das ist jetzt so ein bisschen so, also ich weiß, ich finde das nicht. Also klar, wenn du jetzt irgendwie so einen Asteroiden hast, der irgendwie alle 325 Jahre mal vorbeikommt, umkreist der natürlich auch, ja. Ist das dann ein Mond?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt auch, hier sind wir jetzt
die Frage ist dann halt auch, was umkreist der denn dann eigentlich? Umkreist der die Erde dann oder hat der eine eigene Umlaufbahn, die zufälligerweise immer mal wieder mit der Erde irgendwie sich schneidet?
Genau, da sind wir jetzt bei den Details der Himmelsmechanik. Also es gibt tatsächlich sowas wie halt wirklich Satelliten heißt das. Satellit ist nicht nur ein Wort künstliches, sondern so, oder Trabant, dann kommen wir, der Trabant, weiß gar nicht auf Deutsch, also auf Englisch heißt es irgendwie Satellite, ja. Satellite ist, es gibt Natural und Satellites und die fällt gerade künstlich nicht ein auf Englisch. Was auch immer. Also ihr wisst, was ich meine. Also Satellite ist quasi ein Objekt, das die Erde auf seiner Bahn umkreist wie der Mond. Ja, also wirklich dauerhaft gebunden und immer rundherum. Das ist
dauerhaft gebunden. Das ist, ja, aber das erscheint mir
plausibel. Dann gibt es zum Beispiel. Es gibt auch sowas, das nennt sich, das ist ungefähr das, was du jetzt gerade gesagt hast. Es gibt auch was, das heißt koorbitale Begleiter. Das sind Objekte, die sich ungefähr in der gleichen Zeit um die Sonne bewegen wie die Erde. Mhm. Ja, also die auch ungefähr 365 Tage für eine Runde brauchen, aber nicht um die Erde herumkreisen. Ja, also die kreisen mit der Erde um die Sonne, aber nicht um die Erde. Und auch solche Objekte gibt es. Es gibt einen Asteroiden Kuitne, heißt der. Der braucht für eine Runde um die Sonne 364 Tage.
Und, zweite Erde.
Nein, aber der ist halt wirklich so, die ist ein bisschen auch langgestreckter, die Bahn. Das heißt, Kuitne kommt tatsächlich immer wieder mal in die Nähe der Erde, dann wieder ein bisschen weg, dann wieder näher ran, ein bisschen weg und so weiter. Also auch Kuitne ist schon manchmal als zweiter Mond bezeichnet, aber koorbitale Begleiter gelten normalerweise nicht als Monde. Dann gibt's ja noch Trojaner, ja, über die haben wir auch schon gesprochen, diese Objekte, die halt in der Umlaufbahn der Erde mit der Erde sich gemeinsam um die Sonne bewegen, aber die Erde nicht umkreisen, die halt immer in Bezug auf die Erde die gleiche Position einnehmen, die immer 60 Grad vor oder hinter der Erde sind. Auch sicher, der Jupiter hat tausende solche Trojaner-Asteroiden, die Erde hat mindestens einen, den haben wir schon gefunden. Und Dann gibt es Objekte, die halt auf ihrer Bahn durchs Sonnensystem in die Nähe der Erde kommen, dann vielleicht so ein bisschen eingefangen werden, so ein, zwei Runden um die Erde ziehen und dann wieder abhauen. Das sind dann, werden dann temporäre Monde. Also es gibt, je nachdem, wie man es genau definieren will, kann man halt alles Mögliche als Mond definieren oder nicht. Und in dem Fall, also wir haben auch wirklich solche temporären Monde, haben wir auch schon haufenweise gefunden. So Asteroiden, die halt mal kurz in die Nähe der Erde kommen, ein, zweimal eine Runde rundherum drehen, dann wieder abhauen. Auch künstliche Objekte, Raketenstufen gab es, die das gemacht haben. Und das, was jetzt hier wieder verkündet wurde, war eben ein Asteroid, 2020 CD3, der vor kurzem entdeckt wurde, und der ist relativ klein, also der ist wirklich winzig, der fällt noch unter die Grenze, die wir vorhin genannt haben, also der ist nur ein paar Meter groß, dieser Asteroid, und der momentan bewegt sich alle 47 Tage einmal um die Erde rundherum. Tut das aber nicht dauerhaft, sondern wird irgendwann wahrscheinlich die Simulationen sagen, was er das seit ungefähr 2017, 2018 macht. Den haben wir halt erst jetzt entdeckt, aber er macht das schon ein paar Jahre und wird bis April das noch weitermachen und dann haut er ab.
Wohin? Warum?
Weil dann halt irgendwie, weil solche Mondumlaufbahnen nicht unbedingt stabil sein müssen, ja. Da musst du wirklich, der Mond ist deswegen so, der Mond ist fast so groß wie die Erde, jetzt gleiche Größenordnung, ist mit der Erde gemeinsam entstanden. Das ist eine Situation, die hat sich natürlich so eingespielt, eingestellt, dass der bleibt auch da, der Mond. Wenn jetzt von außen so ein Asteroid kommt, der halt dann irgendwie vorbeifliegt, dann der müsste wirklich, es müsste ein enorm großer Zufall sein, dass der genau aus der Richtung mit der Geschwindigkeit in dem Moment kommt, dass er wirklich auf eine dauerhaft stabiler Bahn um die Erde herum landet. Das ist wahnsinnig schwierig, dass das passiert, oder wahnsinnig unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der eben so halt kommt, so entweder nur vorbeifliegt, einfach nur kurz die Richtung ändert, oder eben halt zwei, dreimal eine Runde zieht und dann wieder so weit weg ist, dass er nicht mehr gehalten werden kann und wegfliegt. Und in dem Fall ist er halt irgendwie, die Bindung ist halt im April 2020, dann ist er nicht mehr an uns gebunden und dann fliegt er wieder los und treibt sich da rum, wo er sich vorher rumgetrieben hat, irgendwo im inneren Sonnensystem als erdnaher Asteroid.
Hallo, Audrey. Ja.
Genau.
Also ich entscheide mich für keinen Mond.
Ja, ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt ein zweiter Mond, sondern halt irgendwie ein kurzzeitiger Besucher, von dem schon viele andere auch gegeben hat. Aber natürlich in den Medien ist das, da klingt's besser. Die Erde hat einen kurzzeitigen Besucher, von dem schon viele andere gegeben hat, klingt halt nicht so gut, wie die Erde hat womöglich einen zweiten Mond. Und man kann durchaus auch astronomisch argumentieren, dass es ein temporärer zweiter Mond ist.
Und apropos entscheiden. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn du zweisprachig bist, du dich im Zweifelsfall unterschiedlich verhältst, je nachdem, in welcher Sprache du deine Entscheidung treffen musst. Sie haben sich Studenten geschnappt, die Englisch und Türkisch gesprochen haben. Also türkische Studenten, die Englisch und Türkisch gesprochen haben. Und haben denen ein moralisches Dilemma präsentiert. Ich weiß leider nicht, welches.
Dämlichen Trolley-Probleme, oder?
Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, da ging es um irgendwas, was man Leuten verkauft oder eben lieber nicht verkauft, weil es unethisch ist, denen das zu verkaufen. Ich war zu faul, tiefer reinzulesen. Jedenfalls haben die Probanden sich, wenn sie die Entscheidung in ihrer Muttersprache, also Türkisch, treffen sollten, ethischer verhalten, als wenn sie sie auf Englisch getroffen haben.
Ja, also und Problem. Das waren die einzigen beiden Sprachen, die involviert waren.
Türkisch und Englisch, genau. Kontrollgruppe hat ausschließlich Türkisch gesprochen.
Also es geht jetzt quasi die Erkenntnis war, es macht einen Unterschied, ob du eine Muttersprache oder eine Fremdsprache hast. Und ich meine, wer hätte auch theoretisch vielleicht irgendwie sagen können, dass sagen, okay, wenn du Entscheidungen wenn jetzt.
Kann natürlich sein, dass die türkische Sprache ethisch einfach ein bisschen fortgeschrittener ist als die englische Sprache.
Das war die Frage, ob
das wäre natürlich der Dreh auch noch eine Möglichkeit.
Da bräuchtest du vermutlich Leute, die zweisprachig aufgewachsen sind, um das testen zu können.
Naja, das haben sie genommen, ne?
Ach so, ja, stimmt.
Also wer in der Türkei studiert, wird wahrscheinlich Englisch sprechen, auch wenn die Kontrollgruppe.
Ja, aber dass du zwei Muttersprachen hast.
Genau.
Weil das in der Fremdsprache vielleicht anders verhalte, als ich es mit meiner natürlichen Sprache tue, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt quasi, ich jetzt irgendwie Deutsch exakt so gut könnte wie Italienisch, weil ich einen italienischen Vater und eine deutsche Mutter habe und beides perfekt kann, ob ich dann Entscheidungen anders treffe, wenn ich sie auf Italienisch treffe, als wenn ich sie auf Deutsch treffe, das wäre die Frage. die ich mir gerade gestellt habe.
Gerade noch, mit einem Auge noch mal drüber geflogen. Es ist tatsächlich, es geht um Bilinguale. Das heißt, du bist tatsächlich zweisprachig aufgewachsen. Und da triffst du unterschiedliche Entscheidungen. Die Frage wäre jetzt tatsächlich, so genau habe ich jetzt nicht mehr noch mal reingucken können, da müsste man jetzt mal gucken, ob es Türken sind, die auch Englisch, also wo die zweite Sprache, in der sie aufgeworfen sind, auch Englisch ist, oder ob es einfach Englisch-Türkisch aus welchen Zusammensetzungen auch immer. Wir schauen mal, ist im Moment noch im Peer-Reviewing-Verfahren, vielleicht schmeißen sie das ganze Ding ja auch wieder weg.
Ja, stell dir vor, die kommen drauf, es gibt irgendwie eine Sprache, der sich besonders irgendwie unmoralische Entscheidungen treffen lassen.
Und dann wird das ist Englisch.
Der Standardkurs auf allen Wirtschaftsunis der Welt. Und
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Englisch ist, ne, weil das wird an allen Wirtschaftsunis der Welt benutzt als Lingua Franca. Das
kann gut sein, ja. Stimmt. Ja, mal gucken. Obwohl, die haben Englisch, das britische Empire und so weiter, die haben auch durchaus eine Vergangenheit im globalen Handel und Entscheidungstreffen.
Moralisch genannt werden kann, meinst du?
Ja, gut, das hat jedes Land. Also ich glaube kaum irgendwie, dass eine Sprache.
Nein, also Österreich zum Beispiel.
Ich glaube, Deutsch hat durchaus auch eine moralisch fragwürdige Geschichte, glaube ich.
Ja, auch. Nö, ich weiß jetzt auch nicht, also was meinst denn du? Das ist doch eigentlich alles in bester Ordnung. Erzähl mal was anderes, sonst bringen wir uns.
Ist ja was anderes, ja, dann erzähle ich was über. Wir sind ja jetzt in der Fastenzeit. Fastest du denn, Holger?
Regelmäßig.
Also immer zum Beispiel, so nachts, wenn du im Bett liegst.
Genau, zum Beispiel habe ich seit gestern um ungefähr 21 Uhr nichts gegessen und jetzt ist schon 16 Uhr.
Siehst du, das ist wirklich absichtlich oder?
Nee, ich habe mich gestern so überfressen, dass obwohl gerade im Ofen Rouladen vor sich hin schmoren, ich immer noch nicht Appetit habe, obwohl es hier wirklich sehr, sehr grandios riecht in meiner Wohnung.
Ich habe heute Brioche-Kipferl gebacken und gleich 3 Stück gegessen. Ja, jedenfalls geht es in der Fastenzeit, dann gibt es auch in den Medien viele Nachrichten über Wissenschaften des Fastens und hier Forscher legen erstmals zellbiologische Beweise für die gesundheitlich positiven Effekte kalorienreduzierter Diät vor. Wer weniger isst, der altert langsamer.
Ich füge an, in Mais.
Ja, fast in Ratten. Rats.
Habe ich auch gelesen, fand ich total faszinierend, dass 30% weniger Kalorienzufuhr dazu geführt hat, dass über 50% der altersbedingten
57%.
Der altersbedingten Veränderungen zurückgegangen sind. Irgendwie. Das fand ich schon wirklich faszinierend.
Ja, und dabei heißt es doch immer, irgendwie die Dicken sehen immer jünger aus als die.
Ja, das ist, weil die Falten sich ausstülpen. Ne?
Genau. Ja, also in dem Fall haben sie es wirklich eben, prinzipiell ist es klar, also man hat hier das diverse Modellorganismen, das heißt auch für Fadenwürmer, Mäuse und so weiter, hat man schon gezeigt, dass das lebensverlängernde Effekte hat. Mhm. Bei Menschen hat man solche Tests noch nicht so wirklich durchgeführt, stand zumindest hier in dem Medienbericht, den ich gerade gelesen habe, weiß ich gar nicht, wie man das gemacht hat, warum man das nicht gemacht hat oder ob man es vielleicht doch gemacht hat oder ob es aus anderen Gründen schwierig ist.
Menschenversuche, ich stelle es mir in dem Bereich sehr schwierig vor, weil du musst das unter kontrollierten Bedingungen machen und dazu müsstest du dann einfach mal irgendwie Menschen holen, die du, was weiß ich, 3 Monate lang in einen Big Brother Container sperrst und die Kalorienzufuhr wirklich peinlich genau überwachst. Das kannst du im Alltag, das ist überhaupt nicht machbar.
Das geht ja, wenn du,
ja, klar, du musst ihn genug
der Raumfahrt ist ja Studien von Leuten, die irgendwie ein halbes Jahr im Bett liegen. Da kann man das auch machen.
Das stimmt allerdings, ja.
Also ich müsste es, aber vielleicht gibt es da irgendwie andere. Jedenfalls haben die das hier bei Ratten gemacht, ja. Und bei alten Ratten, ja, also umgerechnet auf Menschen, waren die Ratten so 50 bis 70 Jahre alt. Mhm. Und haben gezeigt, ja, also das finde ich auch interessant. Also das wirklich, das ist halt die Frage, ob das jetzt etwas ist, das habe ich jetzt auch nicht rausgefunden, ob das was Temporäres ist, also ob du dann wieder normal anfängst zu essen und bis dann wieder zurückkommt, oder ob das etwas ist, was erst ab einem gewissen Alter wirkt, oder ob du quasi dein ganzes Leben lang dann irgendwie die Nahrungsaufnahme um 30% reduzieren musst und ausgehend von welchem Level. Ja, also es gibt bei Menschen immer diesen empfohlenen Grundumsatz, also diese quasi empfohlene Kalorienzufuhr, müssen wir die 30% runtertun, damit das bei uns funktioniert?
Ja, das,
oder einfach nur 30% weniger als jetzt?
Na, 30% weniger als du, ich würde sagen, brauchst, um dein Gewicht zu halten sozusagen, oder? Obwohl du dann permanent abspecken würdest auch.
Das ist die Frage, wie das dann genau wäre. Also ob die, weil haben hier, die Ratten haben halt irgendwie hier, wie lange haben die das gemacht, das Experiment? 9 Monate lang? Ich meine, 9 Monate lang kann ich vielleicht irgendwie so ein Drittel weniger essen, dann nehme ich halt vermutlich viel ab. Ja. Und die Frage ist, wenn, also es ist, wie gesagt, man muss wirklich sagen, es geht hier um Ratten und für Menschen haben die jetzt hier keine irgendwelchen Diätrichtlinien oder sonst irgendwas gegeben. Also nur weil das mit Ratten ist, müssen jetzt nicht alle anfangen, hier ein Drittel weniger zu essen. Es sei denn, man ist sehr stark übergewichtig und will abnehmen.
Sollte man sowieso ein Drittel weniger essen,
genau, ja. Aber jetzt darauf, jetzt hier die Diät radikal reduzieren und hoffen, dass man dann uralt wird, würde ich nochmal abwarten, was dann die weiteren Studien gehen.
Ja, vor allen Dingen.
Bei Ratten wissen wir es.
Vor allen Dingen ist da ja auch noch die Körpergröße, die spielt da ja auch noch mit. Dänische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass große Männer ein geringeres Demenzrisiko haben. Ja, große Leute haben seltener Haarausfall und seltener Diabetes, was ganz auch ganz interessant ist.
Ich bin klein und habe eine Glatze, super.
Ja, was verdammt. Große Menschen erkranken aber häufiger an Krebs, was ich auch witzig finde. Der Grund ist, dass sie mehr Körperzellen haben und darum mehr mit sich rumtragen, was blöd mutieren kann. Jedenfalls, was sie rausgefunden haben, ist, dass Männer, die im jungen Erwachsenenalter 6 Zentimeter größer sind als der Durchschnitt ihres Jahrgangs, ein um 10% verringertes Demenzrisiko haben. Und zwar skalierbar, also pro 6 Zentimeter 10% weniger.
Ach, wie lange?
Ja, das heißt, wenn ich 2,80 Meter groß wäre, würde ich selbst mit 130 noch keine Demenz haben.
Ach ja, ich bin, aber du bist ja, also, ja, das ist wieder, ich bin wieder das
nach. Linearer Zug, bei Frauen haben sie übrigens nicht nachgeguckt, sie wissen nicht, ob das auch für Frauen gilt.
Ja, dafür bin ich viel klimafreundlicher als du.
Das bestimmt, ja.
Ich bin kleiner und mein Grundumsatz ist, mein Fußabdruck ist viel kleiner als deiner.
Das ist richtig.
Also, schneid dir die Füße ab. Ich habe noch eine Geschichte, einen Lesetipp, den müssen wir jetzt gar nicht lang diskutieren.
Mit Füßen gab es auch irgendeine Meldung, die Tage. Was war denn das nochmal?
Was? Füße abschneiden?
Nee, irgendwas mit Füßen. Nee, ich dachte noch so, nee, komm, das ist Quatsch, über Füße rede ich nicht. Na egal.
Ja, nur ein kurzer Lesetipp. Das ist mir ein kurzes Interview, das ich ganz interessant fand. Da geht's um die Frage, wir hören ja immer in den ganzen Klimadiskussionen gerade hier, Deutschland setzt so und so viel Megatonnen CO2 frei und hier das Land mehr als die anderen, weil die mehr haben, müssen wir nicht so viel. Also es ist in der ganzen Diskussion selbstverständlich wahnsinnig relevant, wie viel CO2 freigesetzt wird von einem Land. Ja, also in dem Fall jetzt für die private Information und Diskussion auch den persönlichen Fußabdruck, aber jetzt für das Politische, wie viel ein Land ausstößt, ist eine sehr relevante Zahl.
Ja.
Und die Frage ist, wie misst man das?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage.
Und das ist ja ein kurzes, das kann man in 2, 3, 4 Minuten lesen, dieses Interview. Da wird natürlich erklärt, kurz und knackig erklärt, wie das gemessen wird. Weil es wird nämlich gar nicht wirklich gemessen im eigentlichen Sinn. Natürlich gibt es halt irgendwie Messungen, aber du musst irgendwie wissen, wie viel kommt aus einer Kuh raus, wie viel kommt aus einem Auto raus, wie viel kommt aus einem Benzin, aus einem Diesel und so weiter. Also diese Zahlen muss man schon irgendwie mal erheben. Aber im Wesentlichen sind es halt alles Rechnungen.
Hochrechnungen.
Ein statistischer Prozess, ja. Du musst doch genau gucken, wie viele Autos fahren rum, welche Autos sind das, wie viele Kühe stehen im Land rum, was wird irgendwo, Kältemittel, Treibstoffe, alles gemacht, sodass das wird alles irgendwie, welcher Dünger wird verwendet und all das kommt irgendwie zusammen. Das muss wirklich sehr viel Statistik gemacht werden und dann muss das wirklich halt irgendwie abgegrenzt werden von den, auch die Frage, was zählt jetzt quasi zur Emission Österreichs, wenn wir bei Österreich bleiben.
Ist das der Strom, den ihr im Ausland einkauft, ist das auch eure Emission oder ist das unsere?
Ja. In dem Fall, das ist tatsächlich eine Frage, die beantwortet wird, also ich lese mal kurz vor. In den Treibhausgasbilanzen werden nur jene Emissionen erfasst, die Aktivitäten innerhalb der Grenzen eines Landes verursachen. Importierter Strom oder die Emission importierter Güter scheinen daher nicht auf, aber beim Verkehr wiederum ist die hierzulande verkaufte Treibstoffmenge die Basis für die Berechnungen. Durch den Transitverkehr werden aber etwa 25% des in Österreichs getankten Kraftstoffs im Ausland verfahren.
Ja.
Ja, also das ist durchaus ein bisschen komplex, hier das abzugrenzen.
Wobei sich das möglicherweise dann hinten auch dann wieder ein bisschen egalisiert, ne?
Ja, also das ist auch wirklich hier, das hört damit auf, dass das Frage ist, dass diese, dass du vor allem eben die nicht, das in den nationalen Treibhausgasbilanzen noch nicht wirklich berücksichtigt wird, welche Emissionen durch Produkte oder durch Dienstleistungen importiert werden. Mhm. Und die sagen, wenn man das auch einbezieht, würden je nach Land geschätzte 50-100% Emissionen dazukommen oder wegfallen.
Das heißt, Exportweltmeister Deutschland wäre, es ist praktisch schon klimaneutral, es wird nur falsch berechnet.
Weiß nicht, ob man das drauf schließen kann oder nicht. Aber
das ist ein beliebtes Argument, derer, die nichts unternehmen wollen. Das hatten wir hier bei diesen Stickoxidmessungen in den Städten. Da hieß es nochmal, ja, das liegt einfach nur daran, dass ihr die Messgeräte an den falschen Stellen aufgestellt habt. Wenn ihr die mal an richtigen Stellen aufstellen würdet, dann wären die Emissionen niedriger.
Ja. Auch schön. Im Keller, 5 Stockwerke genau. Unten. Ja, also wir hatten ein kurzes Interview, das ich gern verlinken kann und das ihr gerne mal lesen könnt. Das fand ich ganz interessant.
Noch ein feines Ding. Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Cannabis als Antibiotikum eingesetzt werden kann.
Aha.
Haben 18 erhältliche Cannabinoide sich angeguckt und haben geguckt, wie wirken diese Cannabinoide denn eigentlich auf MRSA, also multiresistente Erreger, die wir im Krankenhaus ja so oft finden. Und haben einen Stoff gefunden, der heißt Cannabigerol, CBG. Und das hat eine so starke antibakterielle Aktivität gehabt, dass sie in infizierten Mäusen
jawohl.
den gleichen Effekt feststellen konnten, also die gleiche Wirksamkeit feststellen konnten, wie bei einem Antibiotikum namens Vancomycin. Und das ist ein Reserveantibiotikum, was ich schon mal enorm finde.
Ich habe die Frage wieder, ob das jetzt einerseits, also das ist jetzt, ich gehe mal davon aus, dass man daraus jetzt nicht direkt schließen kann, dass du irgendwie einen Joint rauchst und dass das dann irgendwie gut für die Gesundheit ist. Ich bin nicht sicher,
es gab dann noch in dieser Meldung, hieß es auch, das Problem ist, dass die Wirkung nicht nur auf die Bakterienzellen ist, sondern auch auf die Zellen der behandelten Tiere, also auf die anderen Zellen der behandelten Tiere und dort toxisch wirken würden. Ich weiß jetzt nicht, was im Sinne der Wissenschaft bei der Verabreichung von Cannabis toxisch meint. Könnte natürlich sein, dass die einfach nur bekifft waren dann hinterher. So. Hm. Breit, aber gesund.
Also, ja.
Weiß ich, aber ist halt auch in Mais natürlich.
Gut, also noch nicht gleich anfangen mit Kiffen, sondern vorher mal
genau.
Die Forschung abwarten und mit Medizinerinnen und Medizinern sprechen. So, ich habe jetzt noch die versprochene Meldung über die Superreichen.
Oh, danach kauen wir gemeinsam Kaugummi.
In dem Fall geht's um Zerstörung tropischer Waldgebiete. Mhm. Das ist etwas, was stattfindet, so gerade in tropischen Regionen, Regenwald und so weiter, der wird abgeholzt. Und das ist nicht gut, weil da wird Kohlenstoff freigesetzt, da werden die ganze Diversität wird gestört, Ökosysteme werden kaputt gemacht und so weiter und so fort. Also Abholzung von tropischen Wäldern ist nicht in Ordnung, das sollten wir dringend einschränken. Und diese Studie, die in Bern, an der Uni Bern durchgeführt worden ist, hat sich untersucht, also warum, also wer dafür verantwortlich ist oder wer jetzt dafür sorgt, dass diese Zerstörung maßgeblich stattfindet. Und rate mal, wer es ist. Ich habe es ja schon angekündigt.
Die Superreichen.
Superreichen.
Die machen genau. Das. Fahren die da hin und holzen alles ab mit
genau,
goldenen so Urlaub, Kettensägen.
Genau. Nein, tatsächlich sind das hier die Privatinvestoren, vermögende Privatinvestoren, die immer mehr in die sogenannten Flex-Crops investieren. Flex-Crops. Ja, das sind so ein bisschen sowas wie Soja, Palmöl, Zuckerrohr, mhm. die du sowohl als Nahrungsmittel verwenden kannst, als auch als Futtermittel verwenden kannst, als auch als industrielles Mittel, also wie Treibstoff oder was auch immer, ja, mhm. Verwenden kannst. Also deswegen halt irgendwie Flex-Crops, weil sie ja halt so flexibel sind. Und dass irgendwie Palmöl, Soja, dass das natürlich irgendwie schon massive Probleme sind, das ist ja durchaus bekannt. Und da schreibt in dieser Graziano Cedia am Center for Development and Environment der Uni Bern, hat das untersucht, wie sich die Landwirtschaftsinvestition von Superreichen auf die Ausdehnung von Flexcrops im globalen Süden ausgewirkt hat. Die hat sich die Arbeit von 1991 bis 2014 den Zeitraum betrachtet, mhm. 21 Länder in Lateinamerika und Südostasien und hat tatsächlich nämlich statistisch belegt, dass die Zunahme des Vermögens von reichen Privatpersonen extrem stark mit dem Zufluss ausländischer Direktinvestition in die Landwirtschaft dort korreliert,
aha.
ja, und zur Ausdehnung der Anbauflächen von Flexcrops geführt hat. Ja, das eben tatsächlich die Privatinvestoren ihr Geld, ihr Kapital im Agrarsektor angelegt haben, im globalen Süden, weil die traditionellen Investitionen nicht mehr so viele Erträge gebracht haben. Und was dann jetzt wieder dazu kommt, ist auch ein Effekt, den man tatsächlich schon kennt, dass das, es schreibt auch hier so ein globaler sozioökonomischer Effekt, dass eben die steigende Ungleichheit, das wissen wir, so wenn halt möglich, wenn die Schere zwischen den sehr Armen und sehr Reichen immer größer und größer wird, hat das ja mannigfaltige negative Auswirkungen, die wir schon das eine oder andere Mal besprochen haben. Und in dem Fall eben auch tatsächlich, dass eben diese Investitionen in die Agrarregion, in die Flexcrops tatsächlich während des Zeitraums eine Ausweitung was schreibt er hier genau, hat, also während des untersuchten Zeitraums hat ein Anstieg des Vermögens der Superreichen um 1% zu einer Ausweitung der Flexcrop-Anbauflächen um 2,5 bis 10% geführt.
Das würde im Umkehrschluss dann heißen, dass wenn wir die Superreichen alle guillotinieren, das ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz wäre, zum Klimaschutz. Sogar.
Ja, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht nicht direkt als politische Maßnahme vorschlagen.
Ach man, also ich finde so Denkverbote, es darf keine Denkverbote geben.
Ja, man muss halt entsprechende Anreize schaffen, das durchzuführen, wie es gemacht wird. Wie es so schön heißt. Und auf die aktive Mitarbeit der Bevölkerung hoffen, also schauen wir, dass wir die Revolution hinbekommen und alle an die Wand. Nein, aber dass er die Ungleichheit, dass die ja generell ein Problem ist, haben wir schon gesagt. Und dass eben auch, ja, wenn Superreiche sind, deswegen superreich, weil sie halt im Wesentlichen irgendwas getan haben, um superreich zu werden. Und im seltensten Fall ist das, was du machst, um irgendwie ein paar Milliarden zu verdienen, etwas, was dem Rest der Welt wahnsinnig gut tut.
Oder was man auch wahrscheinlich so ganz objektiv als anständig bezeichnen könnte. Ich glaube auch nicht, dass das geht, superreich zu werden mit Anstand.
Genau, und ich zitiere jetzt nochmal den Schluss der Studie hier. Die Resultate verdeutlichen, dass es wichtig ist, die Auswirkungen von Ungleichheit auf die Umwelt zu untersuchen und sich dabei nicht nur auf die Verteilung der Einkommen zu konzentrieren, sondern auch auf die Verteilung der Vermögen. Die Studie macht augenfällig, dass die Ungleichheit dringend verringert werden muss, wenn man Umweltrisiken minimieren will. Weil eben erst große Vermögen es ermöglichen, große private Vermögen es ermöglichen, private Investitionen im Landwirtschaftssektor im so großen Stil durchzuführen, wie es eben in dieser Studie untersucht worden ist und wie es in der Realität stattgefunden hat und was eben dazu geführt hat, dass diese Wälder statistisch relevant häufiger, stärker abgeholzt worden sind als vorher. Also ihr Superreichen, macht mit eurem Geld was anderes, als irgendwelche davon zu schauen, dass es noch besser investiert. Schießt
Elektroautos in die Erdumlaufbahn.
Ja, habe ich als Astronom auch nicht so gern. Aber ja, verbrennen würde ich auch nicht sagen, das ist noch mehr CO2. Ja. Vergraben und Schatzkarten.
Gibt's doch einfach denen, die nichts haben, die können sich davon was zu essen kaufen. Das wäre vielleicht auch. Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht wieder mit Kommunismus um die Ecke kommen, das ist ja furchtbar alles. Währenddessen haben deutsche Wissenschaftler Kaugummi erfunden. Und zwar einen ziemlich cleveren Kaugummi. Da drin im Kaugummi ist ein löslicher Film mit einer Peptidkette aus Aminosäuren und ein Bitterstoff. Die Peptidkette ist um den Bitterstoff drumherum, sodass, wenn du den Kaugummi in den Mund steckst und kaust, deine Zunge diesen Bitterstoff nicht schmecken kann. Wenn du aber Enzyme im Speichel hast, die auf eine bakterielle Entzündung hindeuten, trennt sich die Peptidkette vom Bitterstoff und der Kaugummi schmeckt bitter. Das heißt, ja, du nimmst einen Kaugummi als Diagnosemittel, gehst du ja kaufen in der Apotheke oder sowas, kaust den und wenn das Ding bitter schmeckt, weißt du, oh, ich habe irgendeine bakterielle Entzündung, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen und das untersuchen lassen.
Der ist dieser, marktreif oder?
Noch nicht. Die Forscher sagen, da 12 bis 15 Monate wird es noch dauern, bis das Ding marktreif ist. Dieses Jahr wollen sie erst Menschenversuche machen damit. Und sagen auch, dass sie Parodontitis, Mandelentzündung, Scharlach, Influenza und sämtliche Krankheiten damit erkennen können, dann irgendwann in der Zukunft, bei denen sich ein Erreger im Speichel nachweisen lässt.
Das klingt sehr
beeindruckend. Cool, ne?
Dann haben auch die ist endlich diese klassische Bemängelung der Kinder, ob des Kaugummi-Counts Vergangenheit.
Nein, ich spuck
den Kaugummi aus, ist nicht gesund.
Nein, Mama, ich diagnostiziere mich gerade.
Genau. Weißt du, so, Kind, jetzt hier, friss den Kaugummi, guck, ob du krank bist. Also dann
super, ja, also, super nee, Sache.
braucht gar nicht mit drin machen oder sowas. Also das ist ja, das irgendwie, das ist, finde ich ziemlich cool. Also wenn das wirklich funktioniert, ich überlege gerade, ob das dann irgendwie, ob man das dann noch erweitern kann, ob man es generell irgendwie anders machen kann, dass du du kennst die Medizin ein bisschen besser aus als ich. Also gibt solche, diese Technik, dass du quasi im Körper was hast, was du nur hast, wenn du eine bestimmte Krankheit hast. Ja, und dann kommt natürlich jemand, du kannst ja wie Blut abnehmen im Labor nachweisen. Klar. Aber dass du quasi so eine eindeutige Reaktion hast, wenn du halt einfach irgendwie was isst, was trinkst und so weiter, dass du irgendwie, wenn ich ein Glas Cola trinke und wenn das einfach mal so schmeckt, dann habe ich hier dieses und jenes. Also das, wenn das verlässlich funktionieren würde bei vielen Dingen, dann wäre das eine coole Art und Weise. Dann kannst du vermutlich.
Ja, das ist genau das, was die da vorhaben. Einfach sagen, okay, es gibt für sämtliche Infektionen, die einen Marker im Speichel hinterlassen, kann man das dann wahrscheinlich irgendwie designen. Dass du dann vielleicht ein Kaugummi hast, der speziell für, was weiß ich, Influenza ist, ein Kaugummi, der speziell für Lungenentzündung oder vielleicht sowas dann halt, ne, dass man da dann über die Auswahl des Kaugummis das noch irgendwie ein bisschen beeinflusst, könnte ich mir vorstellen.
Aber finde ich extrem spannend. Wir hätten sowas für Corona jetzt, dann wäre alles viel einfacher. Ja,
genau, Kaugummi kauen ist bitter, alle haben Corona. Und dann würde ich natürlich anfangen zu trollen und gucken, dass ich Kaugummis verkaufe, die immer bitter schmecken.
Ah, Panik! Kommen wir zum Werbeblock. Das wird
wirklich passieren. Aber ja, genau. Ja, ich bin unterwegs, habe ich ja schon erwähnt. Ich bin immer dort, wo die Corona-Infektion kurz nach mir auftaucht oder kurz vor mir aufgetaucht ist. Also bin mit den Science Busters in unserem Programm Global Warming Party wieder unterwegs und freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Es waren auch noch bei den letzten Shows wieder Leute dabei, die nett Hallo gesagt haben, was mich immer freut. Wir sind jetzt zuerst noch ein paar Mal in der österreichischen Provinz. Zuerst in Niederösterreich, in Obergrafendorf, dann in Wildon, weiß ich, wie man es ausspricht, in der Nähe von Graz. Und danach haben wir die Doppelpremiere in Wien, also zwei Vorstellungen hintereinander am 20. und am 21. in Wien. Die große Wien-Premiere der Global Warming Party Show. Braucht dich aber nicht kümmern, das ist schon ausverkauft. Danach geht's nach Deutschland. Wir sind in Bayern, wir sind in Passau am 27.3., in München am 28. und am 29. 28.
In Berlin seid ihr doch auch irgendwann, ne? Da wollte ich nämlich vorbeikommen.
Wo sind wir?
In Berlin, oder? Habe ich mir
genau, ja, das kommt. Wir sind dann nach München sind wir in Ingolstadt. Mhm. Ingolstadt am 30. Dann bin ich privat, aber halt ohne Science Busters noch in Paderborn im Heinz-Nixdorf Forum und halt da einen Vortrag über die Geschichte des Universums in 100 Sternen. Und danach ist wieder Österreich, Grafenwörth, Salzburg. Und dann kommt, wie du richtig sagst, wieder nochmal Deutschland. Wir sind am 23. April in Leipzig, am 24. April in Dresden und am 25. April in Berlin. Oh, super. Und da gibt's noch Tickets, aber kauft euch lieber welche, wenn ihr kommen wollt, weil vielleicht auch bald ausverkauft sein könnte. Man muss ja ein bisschen Panik schüren, um die Verkäufe anzuheizen. Man sagt nie, es gibt noch so viele Karten. Das heißt höchstens
Restkarten an der Abendkasse.
Also, wenn irgendwo Restkarten angeboten werden, heißt es, ist eigentlich noch überhaupt nicht voll.
Genau.
Restkarten. Das ist so das Telesprech.
Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Das haben wir beim Radio auch immer. Dann weißt du ganz klar, oh shit, du stehst vor leeren Hallen.
Genau, so ist es. Also in Leipzig, Dresden, Berlin gibt es noch Restkarten, aber wer weiß, wie lange es noch Restkarten gibt. Also besorgt euch welche. Ich würde mich freuen, vor allem Leipzig und Dresden sind wir noch nicht aufgetreten. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir da mal hinkommen und freue mich auch, jemanden aus der Hörerschaft zu treffen. Also besorgt euch die Restkarten, solange sie noch Restkarten sind.
Das war die Wissenschaft. Die nächste kommt bestimmt. Danke, Florian.
Danke, Holger.
Und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.